Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 6. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Bei den US-Vorwahlen wurde mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben. Bund und Länder streiten über die Migrationspolitik und Frauen verdienen noch immer schlechter als Männer. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen in den USA am Super Tuesday gestern hat Donald Trump in vielen weiteren Bundesstaaten gewonnen. Nikki Haley fährt ihren zweiten Sieg im Duell gegen Trump ein in Vermont. Präsident Biden dominierte bei den Demokraten. Er hat keinen ernsthaften Konkurrenten in seiner Partei. DIW-Präsident Marcel Fratscher hat das Rentenpaket 2 der Ampel gelobt. Die Erhöhung der Beitragssätze sollte für die meisten Unternehmen und Beschäftigte verkraftbar sein, sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Eine Schwäche des Pakets sei jedoch die unzureichende Absicherung gegen Altersarmut. Die deutsche Lufthansa muss auf eine Rückkehr in den Leitindex DAX weiter warten. Bei der regulären Überprüfung der wichtigsten deutschen Börsenindizes ergaben sich in der Liga der 40 größten deutschen Börsenwerte keine Veränderungen. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Nach dem Superwahltag gestern rückt immer mehr diese eine Frage in den Fokus. Wer wird neuer oder in diesem Fall eher alter Präsident der Vereinigten Staaten? Der Super Tuesday gilt zwar als richtungsweisend für den Ausgang der Vorwahlen, gewählt wird aber jetzt auch weiterhin. Bei den Republikanern sind mit insgesamt 1278 auch nach dem Super Tuesday noch mehr als die Hälfte der Delegiertenstimmen zu vergeben. Die letzten Vorwahlen finden Anfang Juni statt. Vom 15. bis zum 18. Juli kommen die Republikaner dann zu ihrem Parteitag in Milwaukee zusammen, um ihren Präsidentschaftskandidaten formal zu nominieren. Einen Monat später findet dann der Parteitag der Demokraten in Chicago statt. Danach beginnt die heiße Phase des US-Wahlkampfs inklusive der TV-Duelle zwischen den Kandidaten, aller Voraussicht nach Joe Biden und Donald Trump. Am 5. November sind schließlich Millionen Amerikaner aufgerufen, den künftigen US-Präsidenten zu wählen. Das offizielle Ergebnis der Wahl wird am 6. Januar 2025 im Kongress verkündet. Am 20. Januar ist dann die Amtseinführung des neuen Präsidenten. Die Begeisterung über die Aussicht auf ein Rematch zwischen Trump und Biden hält sich in den USA in Grenzen. 70% der Amerikaner wollen sich nicht noch einmal zwischen Biden und Trump entscheiden müssen, sagt Fred Upton im Gespräch mit der FAZ. Genau hier will Upton mit der Gruppe No Labels ansetzen. Sie wollen den Bürgern eine Alternative bieten und ein Gespann aus einem Demokraten und einem Republikaner ins Rennen um die Ämter des Präsidenten und des Vizepräsidenten schicken. Noch im März will die Gruppe Namen präsentieren. Vor allem demokratische Strategen warnen mit Blick auf das Vorhaben so wörtlich vor gefährlicher Naivität. Ihre Sorge ist, dass ein dritter Kandidat vor allem Biden Stimmen kosten könnte. Außerdem könnte ein alternativer Kandidat dazu führen, dass weder Trump noch Biden eine Mehrheit der Wahlleute erhielten. In diesem Falle würden das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählen. Das vorgesehene Abstimmungsprozedere in diesem Fall käme den Republikanern zugute. Was wurde in der Migrationspolitik bisher umgesetzt? Einige Länder werfen der Ampel vor, die Beschlüsse des Migrationsgipfels nur unzureichend umzusetzen. Auf der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz könnte sich der Streit verschärfen. Heute sind zwar keine neuen Beschlüsse zu erwarten, reichlich Sprengstoff birgt die MPK aber allemal. Anfang November hatten sich Bund und Länder auf insgesamt 29 Vorhaben verständigt, die der Bund in der Migrationspolitik angehen sollte. Laut einer Tabelle aus dem Kreis der Länder sieht es mit der bisherigen Umsetzung aber dürftig aus. Nur 6 Aufgaben sind dort als erledigt aufgeführt. 4 werden mit dem Status keine Umsetzung geführt. Bei 19 Aufgaben kommen die Länder zum Ergebnis, dass die Vorhaben nicht vollständig oder nur teilweise umgesetzt wurden. Die Liste der unerledigten Hausaufgaben durch die Ampelregierung ist ellenlang, kritisiert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU in der FAZ. Mit Blick auf den Sommer warnt er, wenn jetzt das Mittelmeer wieder ruhiger wird, darf die Bundesregierung nicht tatenlos zusehen, wie Schlepper und Schleuser das Heft des Handels in die Hand nehmen. Angesichts der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen spräche viel dafür, dass es 2024 sogar noch mehr Flüchtlinge werden als im vergangenen Jahr. Die Regierung verweist derweil darauf, dass schon wichtige Schritte zur Begrenzung der irregulären Migration unternommen wurden. Sie sieht etwa beim Rückführungsverbesserungsabkommen auch die Länder in der Pflicht. Dieses Maßnahmenpaket soll es in den Ländern erleichtern, mehr und schneller abzuschieben. Außerdem bereite man gerade die Umsetzung der EU-Reform zur gemeinsamen europäischen Asylpolitik vor und habe auch den koalitionsinternen Streit um eine bundeseinheitliche Regelung für eine Bezahlkarte für Asylbewerber zuletzt beilegen können. Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf eine Stromleitung hat die Produktion von Tesla in Brandenburg lahmgelegt. Der erwartete Schaden für den Autobauer liegt in Millionenhöhe. Die von der mutmaßlich linksextremen Gruppe geforderte komplette Zerstörung der Gigafactory war es zum Glück nicht. Die Produktion im Tesla-Werk wird wohl aber noch für mehrere Tage stillstehen. In einem Bekennerschreiben bezichtigen sich die Linksextremisten der Sabotageaktion. Betroffen waren neben dem Autohersteller auch zehntausende Bewohner der Region, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Dass hier ein Anschlag verübt worden ist, der terroristische Züge hat, der eine ganze Region betroffen hat. Es sind über 6 Gemeinden heute Morgen mit betroffen gewesen. Das sind mehrere 10.000 Menschen. Das sind zum Teil Krankenhäuser, das sind zum Teil Altenwohnheime, wo Menschen gegebenenfalls auch auf eine Sauerstoffversorgung oder Ähnliches, die strombasiert ist, angewiesen sind. Und es ist von denjenigen, die diesen Anschlag verübt haben, billigend in Kauf genommen worden, dass Menschen dadurch verletzt werden.
Aktuell rechne man nicht damit, dass die Produktion noch in dieser Woche wieder hochgefahren werden könne, sagte Werksleiter André Thierig.
Wir rechnen aktuell nicht damit, dass wir im Laufe dieser Woche die Produktion wieder hochfahren können. Ob wir Anfang kommender Woche wieder starten können, das wird sich dann im Laufe der Woche hoffentlich zeigen.
Der Schaden für den Konzern liegt laut Thierig im hohen 9-stelligen Bereich. In der Fabrik in Grünheide arbeiten 12.500 Beschäftigte, von denen im Moment nur wenige hundert vor Ort sind, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Tesla-CEO Elon Musk mutmaßte auf der Plattform X, die Drahtzieher könnten die so wörtlich dümmsten Ökoterroristen der Welt sein. Die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm, schrieb Musk weiter. Die mutmaßlichen Täter sind nicht zum ersten Mal mit einer Sabotageaktion gegen das Werk des Musk-Konzerns aufgefallen. Schon vor 3 Jahren standen die Vulkangruppen im Verdacht, den Bau der Fabrik durch einen Brandanschlag gestört zu haben. Andere Klimaaktivisten, die seit vergangener Woche mit einem Protestcamp gegen die Erweiterung der Gigafactory demonstrieren, distanzieren sich von dem Anschlag. Gleichwohl kündigte Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach an, man prüfe, ob man die Duldung des Protestcamps im Lichte des Anschlags neu bewertet.
Das Innenministerium ist mit der Unterstützung auch von anderen Ministerien exakt an der Neubewertung dieser Situation. Das kann auch die Beendigung der Duldung bedeuten.
Noch immer verdienen Frauen im Schnitt 18% weniger als Männer. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des heutigen Equal Pay Day mitteilt, lag der Verdienst von Frauen im vergangenen Jahr im Schnitt bei 20,84 Euro pro Stunde, während Männer mit 25,30 Euro Stundenlohn deutlich darüber lagen. Rechnet man diese Lohnlücke in Tagen um, bedeutet das, dass Frauen vom 1. Januar bis heute statistisch gesehen nicht für ihre Arbeit bezahlt wurden. Genau aus diesem Grund findet der Equal Pay Day in Deutschland am heutigen Mittwoch statt. Die Statistiker begründen diesen Unterschied vor allem damit, dass Frauen weniger Stunden bezahlt arbeiten. So kamen Männer pro Monat zuletzt auf 148 Stunden bezahlter Tätigkeit, bei Frauen waren es nur 121 Stunden. Unbezahlte Tätigkeiten wie Care und Hausarbeit bleiben dabei also unberücksichtigt. Zudem zeigt die Analyse, dass Frauen öfter in Berufen mit geringeren Stundenlöhnen arbeiten, etwa weil die Ansprüche an Qualifikation niedriger sind. Ein Drittel der Lohndifferenz oder 6% führen die Statistiker auf andere Erklärungsfaktoren wie Auszeiten für Kindererziehung oder Diskriminierung zurück. Global betrachtet ist die Lage für Frauen noch schlechter. Eine Analyse der Weltbank zufolge beträgt die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern weltweit 23%. Insbesondere der Mangel an geeigneter Kinderbetreuung hält Frauen demnach von Arbeit und Karriere ab. Auch die Sicherheit von Frauen am Arbeitsplatz ist nach Angaben der Weltbank oft ungenügend. Laut der Analyse genießen Frauen nur 2/3 der Rechte der Männer. Zuvor ging man noch von 75% aus. Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Bayern gewannen gestern Abend das Rückspiel gegen Lazio Rom mit 3:0 und ziehen damit in die nächste Runde ein. Für die Münchner waren zweimal Stürmer Harry Kane und Thomas Müller zur Stelle. Damit dürften auch die Diskussionen um Trainer Thomas Tuchel vorerst wieder etwas leiser werden. Das Hinspiel hatte Bayern München vergangene Woche 0:1 verloren. Im Vorfeld der Partie kam es im Münchner Hofbräuhaus zu einem hässlichen Vorfall mit Anhängern der Römer. Wie ein von der italienischen Zeitung La Repubblica veröffentlichtes Handyvideo zeigt, stimmten die mutmaßlich Lazio-Anhänger Duce-Rufe an. So wird oft Italiens faschistischer Diktator Mussolini bezeichnet. Einige Anhänger sollen zudem den römischen Gruß gezeigt haben. Eine auch unter italienischen Faschisten beliebte Geste, die vergleichbar mit dem Hitlergruß ist. RB Leipzig steht in der Champions League auch vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Sachsen müssen im heutigen Achtelfinalrückspiel gegen Real Madrid einen 0:1 Rückstand aufholen. Immerhin präsentierten sich die Leipziger bei der knappen Hinspielniederlage durchaus auf Augenhöhe mit dem Tabellenersten der spanischen Liga. Und wir bleiben beim Fußball. In 100 Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am 14. Juni ist das Eröffnungsspiel der DFB-Auswahl gegen Schottland in München. Das Großereignis wird Deutschland nicht nur in sportlicher Hinsicht vor große Herausforderungen stellen. Heute gibt Innenministerin Nancy Faeser gemeinsam mit Turnierdirektor Philipp Lahm, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Turnierbotschafterin Celia Sasic einen Überblick über den Stand der Vorbereitungen. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.